Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 15, Vers 1 bis 10. Lukas Kapitel 15, Vers 1 bis 10. Es nahten sich aber fortwährend alle Zöllner und Sünder, um Jesus zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sagten: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Da sagte Jesus zu ihnen dieses Gleichnis: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es voll Freude auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und seine Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird im Himmel mehr Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist bei den Engeln Gottes Freude über einen Sünder, der Buße tut. Stichwort verlieren und finden kennen Sie alle. Ich vermute, dass jeder von Ihnen schon vieles verloren hat. Manches hat er durch Suchen wiedergefunden, manches auch durch Zufall wiedergefunden. Wenn wir etwas verloren haben, überlegen wir immer, wo hatte ich das denn zum letzten Mal noch gehabt? Und dann versucht man, bis an diesen Ort zurückzugehen oder zu fahren, um dort zu überlegen, kann ich das jetzt noch finden? Das ist uns gerade gestern so passiert, hatten wir etwas verloren und mussten bis an die Stelle zurückfahren und dann war es noch dort zu finden. Ist ein Unterschied, was man alles verlieren kann? Manche Dinge kann man gut finden, andere schlecht. Wenn ich Sachen verliere, kennt jeder. Ich kann aber auch Gedanken verlieren. Ich kann den Überblick verlieren. Das Vertrauen kann man verlieren. Ich kann die Beziehung zu einer Person verlieren. Oder ich kann auch einen Vogel verlieren, zum Beispiel als Haustier. Plötzlich war das Fenster auf, weg ist er. Oder eine Schildkröte, die sich verlaufen hat. Oder ein Hamster, der plötzlich das Freie sucht, weil er irgendwo mal mit in den Garten genommen wurde. Oder ein Kind, das sich im Festgewühl verlaufen hat. Oder wie es hier bei einem Ausflug der Schule einmal war, das Niederwalddenkmal besichtigt. Und als sie dann schon wieder ziemlich weit zurück waren, stellten sie fest, dass hier eine Person fehlte. Die hatten sie einfach da stehen lassen. Ein Austauschschüler, da musste dann der ganze Bus wieder zurückfahren und ihn holen. Wenn ich eine Person verliere, dann überlege ich, wie fühlt die sich eigentlich jetzt? Ein bisschen verloren, ein bisschen einsam. Sie überlegt, wie es geht weiter mit mir. Oder die Älteren unter uns werden sich noch an die lange Zeit erinnern nach dem Krieg, als das Rote Kreuz Millionen von Suchmeldungen hatte, Millionen. Und Menschen suchte mit Fotos, mit Plakaten, mit Aufrufen im Radio. Und es Jahre dauerte oft, bis man seine Familie wieder gefunden hatte. Ja, finden ist schön, verlieren ist weniger schön. Jesus erzählt hier ein Beispiel, wo ein Hirte ein Schaf verliert. Er lässt sofort die 99 zurück, als er das feststellt, um das eine zu suchen. Denn Schafe sind wie Menschen, sie haben keine eigene Orientierung, sie brauchen immer einen Führer oder einen festen Bezugsrahmen, den sie nicht verlassen können. Das heißt einen Pferch. Und so geht er der Spur nach, soweit er sich erinnert, wo er den Eindruck hatte, dass noch alle da waren. Denn für ein Schaf ist es gefährlich, alleine zu sein. Es könnte giftige Pflanzen fressen, die eben nicht bekommen. Es könnte sich hinlegen und dabei auf den Rücken rollen und nicht wieder aufstehen können. Und da könnte auch in der Bundesrepublik ein Schaf dabei sterben, las ich in einem Buch eines Schafzüchters, weil sich Gase im Pansen, diesem Vormagen des Schafes, entfalten und dann der Blutkreislauf zusammenbricht, schon nach wenigen Stunden. Es könnten wilde Tiere sein, Es könnte Gefahren durch das Gelände geben, dass es irgendwohin abstürzt oder abrutscht. Vor Jahren ging ich mal durch den Taunus spazieren und fand auf einem Waldweg zwei tote Schafe. Bei uns gibt es keine wilden Tiere, höchstens wildernde Hunde. Ich weiß nicht, was diese Schafe in den Tod gebracht hat, aber mit Sicherheit hat der Hirte sie nicht im Wald geweidet. Das heißt, die müssen irgendwo auch abhanden gekommen sein und haben dabei ihr Ende gefunden. Ja, ist so ein Schaf, wenn es alleine weggeht, ist es mutig? Ist es nur einsam? Ist es verloren? Oder glücklich? Kann man sich fragen. Der Hirte hat es gefunden und zurückgebracht. Er erspart ihm sogar den Rückweg, er trägt es nämlich. Er hätte sie auch am Ohr ziehen können und sagen, so, jetzt kommst du aber mit. Und dann hätte es laufen müssen. Nein, er trägt es sogar nach Hause und fordert seine Freunde auf, sich mit ihm zu freuen, weil das Schaf wieder da ist. Diese Freunde sind eigentlich die Menschen, die hier um Jesus herum stehen. Das waren die Frommen seiner Zeit, die Pharisäer, die Schriftspezialisten. Und er sagte, freut euch doch mit mir, wenn ich da irgend so einen aus der Gosse gefischt habe, so einen Wirtschaftskriminellen, da so einen Zollbeamten oder da so eine Frau, die ihre Sexualität nicht beherrschen kann, wenn die endlich wieder klarkommt. Freut euch doch mit mir, dass ich einen Menschen gewonnen habe für Gott und auch für ein ganz normales Leben. Stattdessen zogen sie lange Gesichter. Sie freuten sich nicht über die Umkehr eines Sünders. Sie hätten sich viel mehr gefreut, wenn Gott diesen Sünder so am Boden vernichtet hätte, ausgelöscht. Das ist jetzt die Strafe dafür, dass du so lebst, wie du lebst. Da wären sie begeistert gewesen, hätten gesagt, das ist richtig, die Leute sollen lernen, wo es lang geht. Aber Jesus sagte, nein, ich freue mich, wenn ich Menschen gewinne, nicht wenn sie vernichtet werden. Er hat dann ein zweites Beispiel gebracht, im Prinzip ist es fast dasselbe wie das erste. Eine Frau verliert eine Drachme, in der anderen Währung wäre das ein Denar, das war ein Tagesverdienst. Heute müssen wir also sagen, so 100 bis 150 oder 200 Mark, je nachdem, was einer verdient. Ist immerhin schon was, wo es sich das Suchen lohnt. Vielleicht war es aber auch eines von 10 Geldstücken, Silbermünzen, die sie in ihrem Brautschmuck hatte. Das war auch möglich. Und dann wäre es so, wenn sie es sucht, so wie wenn Sie oder ich nach unserem Ehering suchen, der uns verloren ging, würde man auch sagen, den muss ich wieder haben. Der bedeutet mir viel mehr als die Mark, die er gekostet hat. Die Häuser damals waren mit Stroh ausgelegt. Es war also durchaus relativ mühsam, in diesem Strohgewirr dann solch eine Münze zu finden. Deshalb musste sie schon ziemlich viel Mühe aufwenden. Und dann ruft sie ihre Freundin zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe das wieder gefunden. Im Klartext heißt es, Gottes Liebe hat ein persönliches Interesse an jedem Einzelnen und sucht ihn für diese Lebensgemeinschaft mit Gott zu gewinnen. Und das geschieht durch Jesus, der Menschen nachgeht. Damals gab es mal so 99 Schafe, die zurückblieben, 99 Gerechte, wo Jesus sagt, die brauchen die Buße nicht. Sowas gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es keine gerechten Leute mehr vor Gott. Damals konnte man als Jude gerecht sein, wenn man die Gebote hielt. Und wenn es nicht klappte, brachte man Opfer im Tempel. So war man gerecht vor Gott. Das können wir heute nicht mehr sein. Wir haben keinen Tempel mehr, wir können keine Opfer mehr bringen. Sondern wir sind eigentlich alle Schafe, die gesucht werden. Ja, und was ich jetzt aufzeigen werde, sind einfach Punkte, Beispiele, in denen Jesus Menschen sucht und auch findet. Wenn etwas verloren ist, was mir gehört, kann ich es nicht mehr gebrauchen. Ich kann es nicht mehr einsetzen. Wenn ein Mensch, der zu mir gehören würde, verloren ist, ist im Moment die Beziehung unterbrochen. Wenn er wieder auftaucht, lebt die Beziehung wieder auf. Jesus ist derjenige, der Menschen sucht. Und wenn man sucht, hatten wir gesagt, muss man am ehesten überlegen, wo könnte ich den finden? Ja, vielleicht, wenn man ein Kind suchen würde in einem großen Festgetümmel, ja, wo könnte man das finden? Keine Ahnung, vielleicht vor dem Eisstand. Oder wenn es da eine zentrale Ansage gibt, vielleicht hätte es jemand dorthin gebracht, damit man es da wieder abholen kann. Und so überlegt Jesus, wo er Menschen findet. Und ich will Ihnen jetzt einfach ein paar Beispiele bringen, ganz schlagartig hintereinander, von lauter Menschen, die ich persönlich kenne, wo Jesus sie gefunden hat oder auch wobei er sie gewonnen hat. Ich denke an jemanden, der eine Wohnung bezogen hat und dabei in eine Wohnung kam, die schon lange umbetet wurde, dass doch derjenige, der dort hinkommt, zum Glauben kommt an Jesus. Wusste er natürlich nicht. Ein anderer hat heftig protestiert gegen den Glauben und sich gerade deshalb damit auseinandergesetzt und ist zum Glauben gekommen an Jesus. Einer hat ein Buch gelesen, christliches Buch, und verstanden, was darin stand. Jemand wurde als Krebskranker behandelt und hat wenige Wochen vor seinem Tod Jesus als Hirten kennengelernt. Ein anderer hat in der Konfirmandenstunde Jesus aufgenommen. Einer fuhr als Anhalter auf der Autobahn in einem Auto voller Christen. Und das hat sein Leben verändert. Beim Skilaufen lernte jemand Jesus kennen. Ein anderer in der Polizeikaserne. Einer, indem er die Bibel las, weil er endlich der Arbeitskollegin mal fundiert widersprechen wollte über deren Glauben, den sie dauernd weitergab. Einer musste ins Ausland als Tourist, um dann im Ausland durch einen Obertshäuser das Evangelium erklärt zu bekommen. Einer hat die Johannespassion gehört und ist dabei zum Glauben gekommen. Ein anderer trat in die evangelische Kirche ein, aber er ging noch einen Schritt weiter. Er trat nämlich auf Jesus zu und lernte ihn kennen. Jemand sah einen Fernsehfilm, dass der vierte König, das ist eine Legende, die heiligen drei Könige sind ja bekannt, der vierte hat jemand mal so eine Geschichte dazu geschrieben und jemand hat diese Geschichte verstanden und sein Leben Jesus gegeben. Einer hat im Religionsunterricht Jesus kennengelernt, ein anderer, als er im Vogelsberg kein Rauschgift mehr bekam und Entzugserscheinungen fürchtete und plötzlich anfing zu beten. Einer auf einer Freizeit, ein anderer im Gottesdienst. Eine junge Frau nach einem Unfall, sie überlegte, was wäre denn passiert, wenn ich jetzt tot wäre? Wo wäre ich denn dann? Gäbe es mich noch? Und so kam sie ins Fragen. Ein anderer hat evangelistischen Einsätze auf Kassette aufgenommen. Er hat uns begleitet mit seinem Kassettenrekorder und alles aufgenommen, aber dabei auch Jesus aufgenommen. Nicht nur die Kassette. Ein anderer wurde Klassenkamerad von Christen und so gewonnen und so ließ es sich die Liste zum Glück sehr lange fortsetzen. Jesus gewinnt jeden auf eine ganz andere Weise. Drei Beispiele, zwei von Leuten, die ich kenne, einen kenne ich nicht. Das eine ist ein Freund von mir. Seine Familie wohnte in Berlin und hatte bei einem Kaffeetrinken Besuch von dem Gründer der Fackelträger, Major Thomas, einige kennen den Namen. Und das war also Mutter, Sohn und Tochter. Sie unterhielten sich so beim Kaffeetrinken auch über Jesus. Die Familie war kirchlich engagiert und hat bei diesem Kaffeetrinken Jesus kennengelernt. Es ist ja ein Unterschied, ob ich nur in einem kirchlichen Rahmen lebe und mich engagiere oder ob ich den Inhalt kenne, Jesus. Mein Freund kam gerade dazu, als sich dieser Gast verabschiedete und der klopfte ihm nur noch so auf die Schulter und sagte, schön, dass ich dich noch sehe. Sag mal, kennst du Jesus auch? Das war alles und dann verabschieden sie sich. Und diese Frage hat ihn ein halbes Jahr lang begleitet, bis er dann seine persönliche Antwort fand. Ich denke an jemanden, den viele namentlich kennen oder auch persönlich, Johannes Schürer, einen unserer Missionare in Haiti. Seine Freundin wurde Christ und dann hat er versucht, alles Christliche nachzuahmen. Hat sich eine Bibel gekauft, die gelesen, hat aufgehört zu rauchen, aufgehört zu fluchen und lauter solche Dinge. Er hat also äußerlich sich richtig angepasst, um Christ zu werden. Hatte dann aber Glück, dass ihn jemand auch nochmal persönlich fragte, sag mal, bist du eigentlich wirklich Christ? Und er sagte, eigentlich ist so ein bisschen Krampf, was ich mache, wie wird man das denn? Und dann haben sie zusammen gebetet und er hat Jesus sein Leben betend geöffnet. Das letzte Beispiel habe ich schon einmal erzählt, ich wiederhole es hier von einer Person, die ich nicht kenne, aber es berichtet von einem Christ aus Bremen, aus einer Gemeinde, mit der wir in Beziehung standen oder auch schwach vielleicht noch stehen. Er flog im Flugzeug nach Amerika und neben ihm hatte er den einzigen freien Platz des ganzen Flugzeuges. Die Stewardess kam und sagte, entschuldigen Sie, neben Ihnen ist noch ein Platz frei. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn der noch besetzt wird? Ich sagte, nein, ich habe den doch gar nicht bezahlt. Da können Sie gerne über den Platz verfügen. Nach kurzer Zeit kam ein Mann, ließ sich erleichtert in diesen Platz fallen und sagte, endlich bin ich ihn los. Da fragte er, oh, wen sind Sie denn endlich los? Er sagte, ja, ich saß da eben gerade neben einem Pfarrer und er versuchte die ganze Zeit, mich zu bekehren. Ein Glück, jetzt bin ich ihn los. Was er nicht wusste, war, dass er neben einem überzeugten Christen Platz nahm, der das als innere Aufforderung verstand, doch auf geschickte Weise das Gespräch wieder anzufangen. Bei Männern ist es ja insofern immer ganz leicht. Man fragt, was für einen Beruf haben Sie denn? Und dann sagt er, oh, ich bin Atomphysiker. Und sagt er, das ist ja schön, ich bin nämlich Physiker. Da haben wir doch schon ein gutes Gesprächsthema. Und dann haben sie sich über Physik unterhalten. Und dieser Physiker aus Bremen, dem fiel dann plötzlich ein, dass es so einen ganz berühmten Atomphysiker gibt, der Christ ist, in Russland, in der Sowjetunion, der Sacharow. Ein Atomphysiker, außerdem Bürgerrechtler und überzeugter Christ. Und er hatte ihm ganz viel von diesem Sacharow erzählt und schon waren sie beim Thema. Der andere hatte das gar nicht gemerkt. Er war ganz interessiert und dann sprachen sie stundenlang letztlich über den Glauben an Jesus. Und als dieser Bremer Physiker nach 14 Tagen wieder zurückflog, hatte der andere seinen Flug extra umgebucht, damit er mit ihm wieder zurückfliegen könnte. Und das Gespräch ging gleich weiter und er hat dann ganz hoch oben in den Wolken sein Leben Jesus anvertraut. Der Bremer Christ sagte, wissen Sie, ich habe demnächst einen christlichen Kongress in der Schweiz und da dieser Atomphysiker am Bodensee wohnte, könnte ich Sie doch vielleicht mitnehmen. Wie wäre das denn? Und sagte, oh ja, das wäre gut. Und da haben sie dann Verschiedenes vereinbart. Und nach ein paar Wochen kam dann dieser Bremer dort am Bodensee vorbeigefahren bei dieser bekannten Adresse, die er zwar noch nie aufgesucht hatte. Die Frau begrüßte ihn und sagte, ach, Sie sind das. Das ist aber schön, dass ich Sie kennenlerne. Sie sind so eine richtige Gebetserhörung für mich. Aber er fragte dann nach dem Mann, der war leider gerade vor kurzem gestorben. Sagt er, das ist schon sehr traurig, aber ich freue mich trotzdem. Schauen Sie, ich habe jahrelang gebetet für meinen Mann, dass er endlich auch Jesus kennenlernt. Er hat uns alles verboten. Bei uns gab es kein Tischgebet, ich durfte mit den Kindern abends nicht beten, ich durfte sie nicht in den Kindergottesdienst schicken. Alles Christliche war verboten. Und jetzt kam er aus Amerika zurück und sagte, Frau, ab jetzt wird alles anders. Weißt du, wir beten jetzt zusammen und bei unseren Kindern versuchen wir das noch nachzuholen, was geht. Und dann ist demnächst so ein Kongress in der Schweiz, da würde ich gerne mit einem Bremer zusammen hinfahren. Ja, dazu kam es leider nicht mehr, aber die Frau war trotzdem glücklich, weil sie wusste, mein Mann hat diesen Hirten noch kennengelernt, der nicht nur eine Weide, bildlich gesprochen, diesseits der Todesgrenze hat, sondern auch Weide jenseits der Grenze hat. Und er wird geborgen bleiben, auch wenn er jetzt leider sehr überraschend an seinem Arbeitsplatz gestorben ist. Jesus ist der Hirte, der Menschen sucht und auch Heim sucht. Zurzeit sind ja so viele Naturkatastrophen und da gibt es immer Menschen, die fragen, wie kann Gott das zulassen? Das heißt, Gott wird auf die Anklagebank gesetzt. Früher nannte man solche Katastrophen Heimsuchungen. Man überlegte, ob Gott einem nicht auch durch Schwierigkeiten hindurch etwas zu sagen hätte. Und wenn Sie die Bibel einmal lesen, gerade das Alte Testament, werden Sie feststellen, dass Naturkatastrophen, die es dort ja gibt, zum Beispiel die Sintflut als größte, gewöhnlich in irgendeinem Zusammenhang mit dem Leben von Menschen stehen. Nicht, dass ich das jetzt erklären könnte letztlich, aber da gibt es irgendwo einen inneren Zusammenhang. Heimsuchen. Gott möchte uns auch heimsuchen, um uns zu gewinnen, nicht um uns letztlich zu vernichten. Das ist eine Frage, die ich nur anschneiden kann. Jesus als dieser gute Hirte versucht, Menschen zu gewinnen. Und deshalb habe ich drei Fragen am Ende. Das heißt, das erste ist eine Doppelfrage. Erstens, haben Sie den Eindruck, dass dieser Hirte Sie schon gefunden hat? Haben Sie den Eindruck, dass Jesus als Hirte Sie schon gefunden hat? Und wenn er Sie gefunden hat, wäre das die zweite Hälfte der Frage, wodurch hat er sie denn gefunden? Was hat er denn alles eingesetzt, um sie zu finden? Die zweite Frage, wenn ich Jesus kenne, was bedeutet mir die Beziehung zu ihm? Ich bin ja nicht nur zum Glauben gekommen, damit ich jetzt sagen kann, ich bin gläubig, sondern was bedeutet mir diese Beziehung zu Jesus? Und die dritte Frage, wenn ich ihn kenne, dann wird er durch mich hindurch andere Menschen suchen. Haben Sie den Eindruck, dass Jesus durch Sie hindurch andere Menschen sucht? Drei Fragen. Die erste war, hat dieser Hirte Sie schon gefunden? Und wenn, wodurch? Die zweite, was bedeutet mir die Beziehung zu ihm? Und die dritte Frage, kann Jesus durch Sie hindurch auch andere Menschen suchen? Ich möchte mit einem Gebet schließen und einfach dieses Vertrauen zu Jesus ausdrücken. Vielleicht können Sie dieses Gebet zu Ihrem eigenen machen, wenn es Ihnen entspricht. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine persönliche Liebe. Danke für dein Interesse an meinem Leben, auch an jedem unter uns. Danke, dass es möglich ist, dir zu vertrauen. Danke auch für deine Fantasie, mit der du mir nachgegangen bist und jedem unter uns nachgehst. Schenke, dass mein Leben für dich verfügbar ist, und segne es und setze es zum Segen. Hab Dank für deine treue Begleitung jeden einzelnen Tag. Amen.